Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und mein heutiger Gast, Michael Esfeld, ist Wissenschaftsphilosoph. Er hat viele Bücher geschrieben, viele interessante Bücher und darunter unter anderem das Buch Selbstbestimmt jetzt, über das wir heute ein bisschen reden wollen. Und damit herzlich willkommen, Michael Esfeld.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich habe Sie hauptsächlich unter dem Augenmerk eingeladen. Also ich kannte Sie schon vorher. Ich bin Ihnen sogar schon mal auf den Hayek-Tagen begegnet. Aber was mir jetzt ganz besonders ins Auge gestoßen ist, ist, dass Sie zu Gast sind bei der Property and Freedom Society im September dieses Jahres. Und da wollte ich dann doch noch mal genauer nachfühlen. Bei Mises Momente waren Sie auch schon mal. Das wurde jetzt aber eingestellt. Zum Thema Wissenschaftsphilosophie. Sie beginnen damit, Scientismus, das ist vielleicht so ein englisches Lehnwort, aber Wissenschaftismus ergibt ja keinen Sinn im Deutschen, von Wissenschaft abzugrenzen. Können Sie das vielleicht mal erstmal ein bisschen darlegen? Was ist, wann wird Wissenschaft zur Pseudowissenschaft und was ist richtige Wissenschaft?
Also richtige Wissenschaft ist eine Methode. Und jetzt meinen wir mit Wissenschaft ja immer nur Naturwissenschaft, das kommt auch aus dem Englischen Science, und es gibt auch noch die Geisteswissenschaft. Das wird mir da im Moment aus, und nur Science im Sinne von Naturwissenschaft ist eine Methode, um Bewegungsgesetze in der Welt herauszufinden. Also dummes Beispiel, Gravitation, die Körper fallen zu Boden und jetzt hat der Mensch von jeher den Wunsch zu fliegen. Also wäre es irgendwie möglich, Flugzeuge zu bauen. Und dann, um das überhaupt in Angriff nehmen zu können, muss man die Gravitation verstanden haben. Also Wissenschaft ist eine Methode, sammelt Daten, macht Hypothesen und testet diese Hypothesen. Aber Wissenschaft verkündet nicht in irgendeiner Weise ein Wissen. Also sie schafft natürlich ein Wissen, schafft beispielsweise ein Wissen über Gravitation, dass man die Bahnen vom Körper berechnen kann und dann auch dafür sorgen kann, dass Flugzeuge nicht abstürzen, sondern ihr Ziel erreichen. Das ist aber begrenzt. Also und in dem Moment, wo es unbegrenzt wird, wo man die Grenzen überschreitet, spricht man von Scientismus. Also um bei dem Beispiel von eben zu bleiben, jetzt kann Ihnen Wissenschaft sagen, wie die Gravitation beschaffen ist, sodass man Flugzeuge bauen kann. Aber ob man Flugzeuge bauen soll, ob es sinnvoll ist, Flugzeuge zu bauen, das ist keine wissenschaftliche Frage. Also in dem Moment, wo man sagt, die Wissenschaft fordert jetzt Flugzeuge zu bauen, haben sie gemerkt, da ist etwas schiefgelaufen. Da ist die Grenze von Tatsachen zu Normen überschritten. Und in dem Moment, wo Wissenschaft dann Menschenvorschriften macht, merken sie auch, da ist etwas schiefgelaufen, da jetzt Wissenschaft plötzlich in die Freiheit der Menschen eingreift. Und damit unterminiert sie auch damit sägt sie an dem Ast, auf dem sie sitzt, weil die Freiheit zu denken, in Sachen in Frage zu stellen, Hypothesen zu testen, vorausgesetzt ist für die Wissenschaft. Also Wissenschaft kann beispielsweise nicht beweisen, dass sie nicht frei sind. Das macht keinen Sinn, die Aussage.
Ja, ein Beispiel, auf das Sie auch häufiger eingehen, ist natürlich die Corona-Politik. In der Corona-Politik war auch die ganze Zeit, in der Klimapolitik ist auch die Wissenschaft immer das oberste Beispiel, ja. Aber in Corona als spezifischem Beispiel, wenn ich das mal vergleichen würde mit dem, was Sie gerade gesagt haben, ist es so, die Wissenschaft kann möglicherweise einen Impfstoff herstellen, der zu 100% alle Menschen heilt, aber damit kann er immer noch niemandem sagen, dass er den Impfstoff nehmen soll, weil es gibt eben Gründe, warum man das eben nicht machen möchte oder so. Also
das wäre jetzt ein Idealfall. Also von dem war natürlich nichts von alledem zur Corona-Zeit der Fall. Und bei der Corona-Zeit sehen Sie auch sofort, dass das mit Wissenschaft nichts zu tun hat, weil es Modellrechnungen sind. Und Modellrechnungen hängen immer davon ab, weil da kommt hinten das raus, was Sie vorne reinstecken. Also wenn Sie vorne absurde Annahmen rausstecken, kommen hinten absurde Todesprognosen heraus. Aber es hat nie mit methodischen Datensammeln was zu tun gehabt. Also da, wo man methodisch Daten erhoben hat, also in Deutschland hat das Herr Streeck in Heinsberg gemacht, kann man auf eine Infektionssterblichkeitsrate, die so, sagen wir mal, im Rahmen einer heftigen Grippewelle liegt. Also da hat man eigentlich in dem Moment, wo man Daten erhoben hat, hat man gemerkt, dass nichts Besonderes da war. Und da hat man absurde Modellrechnungen gemacht und die Leute, um den Leuten Angst zu machen und eben um etwas zu verkaufen, das dann als Impfstoff präsentiert wurde. Aber das hatte von, sagen wir mal, das hatte von Anfang bis zum Ende mit Wissenschaft nichts zu tun. Es wird wahrscheinlich in ein paar Jahrzehnten ein Paradebeispiel sein dafür, wie, also für Unwissenschaft oder Pseudowissenschaft. Wird man, das ist alles, alle Kriterien sind dafür erfüllt. Und dann wird man Lehrbücher haben und zeigen, also im Beispiel im Jahr 2020, und vielleicht sind dann die Gründe bekannter, als sie heute sind, ist diese und jene Verrücktheit gekommen.
Ja, erinnert mich ein bisschen an Schädelvermessen von früher, aber.
Mich erinnert es an noch was Schlimmeres. Ja. Von früher, nämlich die Eugenik von vor 100 Jahren. Darüber spricht heute explizit eigentlich auch.
Ich wollte es durch die Blume sagen.
Ja, aber das war auch alles Wissenschaft. Also das war jetzt nicht, manche Leute haben es auch mit Schädelvermessung gemacht, weil die ganze Idee, dass es also höher- und minderwertige Gene gibt, dass Menschen mit minderwertigen Genen sich stärker fortpflanzen, deshalb der Untergang der zivilisierten Menschheit droht und Wissenschaft jetzt eingreifen muss, also dann nicht mit dem Impfstoff, sondern mit Sterilisation. Also ein Quatsch haben wir schon mal gehabt.
Ist das dann, also woher kommt das, dass Wissenschaft in Grenzen, wie Sie es ausgedrückt haben, zu diesem Scientismus verkehrt? Stellt der Staat oder wissenschaftliche Institute die falschen Weichen oder haben sie einfach die Deutungshoheit darüber, welche Ergebnisse publiziert werden und dann medial weiter stattfinden? Oder wie kommt es? Also Sie sind ja als Wissenschaftsphilosoph tief im Thema, aber schon der normale Mensch spürt ja eigentlich, dass hier gewisse Sachen propagiert werden, die entweder so nicht stimmen oder aus denen eben das soll nicht folgt. Und also das ist ja für die meisten Leute schon intuitiv, dass wir mit dem Begriff Wissenschaft hier dauernd betrogen werden.
Ja, genau. Das ist auch gut so, dass es für die meisten Leute intuitiv ist, also dass die das, dass man jetzt die Urteilskraft nennt, sich nicht nehmen lassen. Ja, zunächst mal würde ich damit ansetzen, dass mit Wissen ja auch Macht verbunden ist. Und zwar an einem ganz einfachen und auch ganz berechtigten Sinne. Jetzt fühlen Sie sich von jemandem belästigt. Also manchen Leuten passt die Haarfrisur anderer Leute nicht. Und jetzt können Sie nicht sagen, deshalb müssen alle Leute kurze Haare haben oder lange Haare oder irgendwie sowas. Das ist rein subjektiv. Also wenn Ihnen die Haartracht von jemandem nicht passt, ist das Ihr Problem, dem können Sie ausweichen und so weiter, weil Sie können keine Vorschrift machen, dass der also irgendwie sich die Haare schneiden soll oder sowas. Wenn jemand jetzt raucht, wenn Sie im Zug sitzen, Flugzeug sitzen, auf dem Bahnhof sitzen, sich im öffentlichen Raum aufhalten oder Ihr Nachbar raucht Sie zu oder sowas, ist es was anderes. Weil Wissenschaft nachgewiesen hat, dass Rauchen jetzt nicht nur eine Geschmacksfrage ist, also sie mögen den Zigarettengeruch nicht, wie sie die Haartracht von jemandem nicht mögen, sondern das schadet, also wenn sie ständig passiv rauchen, ausgesetzt werden, ohne dass sie dem einfach ausweichen können, schadet das ihrer Gesundheit. Also der andere schädigt sie. So, und jetzt brauchen sie die Wissenschaft, um diese Fälle zu unterscheiden und zu beweisen, in dem einen Fall ist es nur eine subjektive Geschmacksfrage und da haben Sie keinerlei Recht, gegen jemand anders vorzugehen. Und im anderen Fall liegt eine tatsächliche Schädigung vor, die Sie auch im Einzelfall nicht immer nachweisen können, die aber statistisch bestätigt ist, Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs beispielsweise. Also verleiht Wissenschaft Macht, weil wir müssen das irgendwie objektivieren, dass Leute über andere Leute klagen und dass jemandem irgendwas nicht passt, das ist ständig der Fall. Also Haartracht, Kleidung, Sprechen und so weiter und in der Familie mit Kindern kennen Sie das, also dann gibt es Auseinandersetzungen, weil Eltern eben anders wollen als ihre Kinder etc. Und jetzt brauchen wir irgendwie ein Kriterium, um abzugrenzen, wann liegt wirklich eine Verletzung der Rechte vor, wann schädigt jemand wirklich jemand anders und das Kriterium ist die Wissenschaft, ist das Wissen, dass es bestimmte objektive Tatsachen gibt, wie meinetwegen Rauchen schadet Gesundheit oder wenn Sie mit radioaktiven Substanzen hantieren, bitte schön Vorsicht, auch die, wenn man das nicht sofort merkt, radioaktive Strahlung schadet so. Also Wissen verleiht in gewisser Weise Wissenschaft Macht und damit haben Wissenschaftler in gewisser Weise eine Autorität. Und wie das immer so ist, wenn Macht da ist, verführt das zum Missbrauch, verführt das dazu, über die Grenzen hinauszugehen und jetzt nicht nur zu sagen, Rauchen schädigt, sondern lasst euch bitte impfen und etc. Also da will ich sagen, da ist intrinsisch schon mal ein Problem, das wir immer haben, wenn es um Autorität und Macht geht. Und darauf können wir nicht ganz verzichten. Und das ist auch bei Wissenschaft der Fall. Und dann kommen natürlich diverse Interessen. Also ein Politiker, der etwas gestalten will. Das heißt, der will anderen was aufzwingen. Und wenn er direkt sagt, ich zwinge euch jetzt was auf, dann werden die Leute das nicht mitmachen. Also, wenn er aber sagt, das ist wissenschaftlich erwiesen, dann hört sich das doch schon viel besser an, als ich möchte euch was aufzwingen. Jemand, der was verkaufen will, also mein Beispiel ist immer Zahnpasta, weil da die ganze Lächerlichkeit deutlich wird. Wenn er einfach sagt, meine Zahnpasta schmeckt gut, riecht gut und wenn macht eure Zähne weiß, dann glaubt das erstmal keiner. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber Zahnärzte haben das nachgeprüft und Zahnärzte, die Experten, die empfehlen meine Zahnpasta. Dann ist die Werbung gleich untermauert, viel besser. Dann denkt man, ach nee, der will ja nicht nur uns was aufschwatzen, sondern der hat jetzt Erkenntnisse. Der weiß, was für unsere Zähne gut ist. Und das ist natürlich, dass es gut für sein Geschäft ist. Also dadurch, dass Wissenschaft Autorität hat, Macht hat, kommen jetzt Interessen, politische Interessen, finanzielle Interessen, ideologische Interessen nicht, also der Extremfall Marxismus behauptet, dass seine wissenschaftliche Lehre oder noch schlimmer Nationalsozialismus hat auch behauptet, das sei alles streng wissenschaftlich, die auf diesen Zug aufspringen wollen. Und wenn die auch noch Geld haben, werden die Wissenschaftler finanzieren und finden. Das ist dann das staatliche Monopol, das damit reinkommt, die das beweisen, was sie halt haben wollen. Oder eben auch, das kann auch das Privatwirtschaftliche sein, dass es Umstände geben kann, an dem ein Privat eine Universität oder bestimmte Forschung finanziert mit der Auflage, es soll doch bitteschön das rauskommen, was man möchte, das herauskommt und ja nicht das Gegenteil.
Nun leben wir irgendwie in einem Zeitalter, in der gefühlt, oder was heißt gefühlt, also das lässt sich ja belegen, es studieren immer mehr Leute, man sollte also meinen, dass immer mehr Leute auch eine Ahnung von Wissenschaft haben, weil wenn man an der Universität ist, dann lernt man eigentlich im ersten Semester wissenschaftliches Arbeiten und dennoch sitzen mehr Leute denn je in Talkshows und erzählen 97% aller Wissenschaftler sagen und beziehen das auf den Klimawandel und fordern automatisch als Soll-Output auch noch politische Vorgaben, die Leuten irgendetwas verbieten. Also ich tue mich immer schwer damit, das zusammenzutun. Vor allem, klar, Leute suchen einfache Lösungen. Das ist sicherlich wahr. Aber man kommt sich doch komisch vor oder vor allem als Wissenschaftsphilosoph, also wenn man sich mit Wissenschaft im Allgemeinen beschäftigt, dann muss man ja, Sie haben ja gerade ausgeführt, in wie viele Details man gehen muss und da reicht schon bei Zahnpasta zu sein. Bei Klimawandel ist es ja noch unglaublich viel komplexer. Also Sie muss das
ja, auch Ja, Entschuldigung, ich unterbreche jetzt nicht so komplex. Eigentlich ist es doch einfach. Also das Zahnpasta war ja gemeint, das glaubt doch keiner. Oder vielleicht probieren Sie es mal aus, aber ich meine, da wissen Sie sofort, die Zahnpasta-Werbung ist kommerziell. Und sicherlich ist Zahnpasta ein sehr nützliches Produkt und sicherlich wird es bessere und schlechtere Zahnpasta geben, aber Sie nehmen das doch mit ein bisschen Vorsicht und vielleicht probieren Sie mal aus, aber Sie gehen nicht direkt auf Zahnpasta-Werbung ein. Das ist ja zu offensichtlich. Und das sollte genau dasselbe sollte sein mit sogenannten Experten, die im Fernsehen sitzen und mit Leuten, die studieren. Und das mit den Studenten, das ist eine interessante Frage, denn das habe ich ja auch gedacht. Also wenn da jetzt mehr Leute studieren und so, wird es ja besser. Und jetzt schauen Sie, das lernt ja eigentlich jedes Erstsemester, wie man Daten erhebt. In der Philosophie lernt man, dass man also nicht von Tatsachen auf Normen schließen kann und so weiter. Das sind alles so elementare Dinge. Und jetzt sehen Sie plötzlich, dass die ganzen, also sagen wir mal, alle Wissenschaftsinstitutionen, die über Bord schmeißen. Also in der Corona-Zeit, also die Fehler waren so elementar, dass jeder Erstsemester durchfallen würde. Und wie kommt das jetzt? Da ist etwas schiefgelaufen. Ich würde es so sagen, dass also mehr Leute studieren heißt nicht, dass es mehr dass es mehr Wissen gibt und dass je mehr Wissenschaftler da sind, heißt das auch nicht. Das hat eine Eigendynamik entfaltet, in der zumindest der kritische Geist verschwunden ist. Dass man nicht mehr kritisch nachfragt, sondern wir haben so ein Konformitätsphänomen und man schwimmt in so einem Mainstream mit und es wird auch offensichtlicher Unsinn nachgeplappert. Und es wird offensichtlicher Unsinn als Wissenschaft genommen und offensichtliche Methodenfehler, also die jetzt, um nochmal so ganz krasse Beispiele zu nehmen. Wenn Sie jetzt auf die Straße rausgehen und Leute testen auf Krankheit X, also sagen wir mal jetzt, und diese Krankheit soll, als können Sie auch noch haben können, ohne dass Sie Symptome haben, dann werden Sie ganz viel Infizierte finden. Das sagt überhaupt nichts aus, also die Tests zur Corona-Zeit. Wenn Sie einen Test nehmen, von dem der Erfinder gesagt hat, also mit dem PCR-Test, dass der als alleine ungeeignet ist, eine Diagnose zu machen und das als alleiniges Diagnosekriterium nehmen. Da sind so elementare Sachen schiefgelaufen, dass das jeder Erstsemester sieht, beziehungsweise brauchen Sie nicht studiert zu haben, um das zu sehen. Also da ist etwas ganz gründlich schiefgelaufen und das hängt offenbar damit zusammen, dass Wissenschaft ein Monolith geworden ist, betrieben von einem Monopolisten, dem Staat, und offen für bestimmte finanzielle Interessen.
Ich will gleich auf den Staat hinaus, also weil das sowieso mein Leib- und Magenthema ist, aber ich will vielleicht vorher kurz versuchen, Naturwissenschaft von Geisteswissenschaft abzutrennen. Was Sie gegen Anfang schon gesagt hatten, ist, dass Naturwissenschaften in gewissen Grenzen stattfinden. Und ich denke, auch jeder Erstsemester lernt, glaube ich, diesen klassischen Popper, dieses Falsifikationsbeispiel, meistens mit dem schwarzen Schwan verbunden oder so. Und im Gegensatz zu der abstrakten Wissenschaft der Scholastik der österreichischen Schule, wie sie in der Praxeologie vorgeht, ist es ja so, oder Sie hatten das Beispiel mit der Gravitation gebracht. Ja, es ist natürlich vollkommen logisch, dass wir nicht wissen von der Wissenschaft her, ob man Flugzeuge bauen soll. Aber es ist vor allem auch nicht automatisch klar, ob dieses Flugzeug nur unter den Bedingungen fliegt, wie wir sie jetzt hier gerade vor Ort haben, oder ob nicht die physikalischen Bedingungen zum Beispiel auf einem anderen Planeten anders sind, sodass das Flugzeug dort nicht fliegen würde. Mit anderen Worten, alle Variablen, die man naturwissenschaftlich in sein Experiment mit einbezieht, die sorgen immer nur dafür, dass man unter genau diesen Bedingungen etwas mit Sicherheit sagen kann, was ja die Wissenschaft tun soll. Aber so kann man ja kein hundertprozentiges Ergebnis erlangen, ja, richtig?
Aber jetzt kommt da was Interessantes. Popper. So, Falsifikation. Das setzt voraus, und jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück, schon lange vor Popper, ist klar, das Experiment. Sie müssen eine wissenschaftliche Hypothese, muss so beschaffen sein, dass Sie ein Protokoll angeben können, so dass jeder das an jedem beliebigen Ort auf unserem Planeten und wenn man mal auf andere Planeten fahren könnte, dann auch dort, wiederholen kann. Mhm. Und in gewisser Weise ist nicht das erste Experiment das Interessante und Entscheidende, sondern das zweite. Dass jemand, also wenn jetzt in Europa ein Experiment gemacht wurde, dass der das in den USA oder in China wiederholen kann. Das soll eben gerade die Objektivität herstellen. Und das ist das wesentliche Element. Und deshalb fliegen die Flugzeuge auch, weil das eben nicht nur unter den lokalen Gegebenheiten in Berlin gilt und getestet wurde, sondern überall auf der Welt. Dann schränken wir uns mal auf die Welt. Und wenn Sie ins Universum raus wollen, brauchen Sie noch etwas weitergehende Theorien, aber hier reicht jetzt erstmal eine ganz einfache Newton'sche Gravitationstheorie soweit aus. Also das ganz Wesentliche ist, dass die wissenschaftlichen Aussagen so weit wie möglich unabhängig sind von der jeweiligen Zeit und vom jeweiligen Ort, deshalb immer als Universalaussagen formuliert sind und dann kommt der Popper und sagt, die kann man natürlich falsifizieren und das Interessante ist der Versuch, sie zu falsifizieren und nicht immer weitere Bestätigungen zu finden. Aber das ist der ganz entscheidende Schritt. Sie können persönlich eine Erfahrung gemacht haben. Es gibt Leute, die pilgern. Die machen dann sehr spezielle persönliche Erfahrungen und die auch durchaus wahrhaftig sein. Aber man kann eben kein Protokoll aufschreiben, dass das jeder an jedem Ort, unabhängig von seinen religiösen und sonstigen Überzeugungen, nachvollziehen kann. Deshalb ist das eine Wissenschaft und das andere nicht. Also da würde ich sagen, das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, das ist in der wissenschaftlichen Methode eingebaut, soweit es geht.
Ich denke, Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will. Sie hatten eben auch das Beispiel mit dem Marxismus gebracht oder auch von mir aus mit dem Nationalsozialismus. Aber nach marxistischem Vorbild, denke ich, sind mehr Länder vorgegangen. Je nachdem, wie man's genau sieht. Ich lasse es mal so dahingestellt. Die haben auch immer wieder versucht, haben das als wissenschaftlich darzustellen und dasselbe Experiment immer und immer wieder zu machen. Es ist jedes Mal gescheitert. Aber da kamen die Empiriker ja auch nicht auf die Idee zu sagen, okay, die Hypothese ist schlecht, wir sollten sie verwerfen, wir sollten einen anderen Weg finden, richtig?
Das weiß ich nicht. Also gut. Glaubt jemand noch, dass die kommunistische Wirtschaftstheorie der marktwirtschaftlichen überlegen ist? Glaubt jemand noch, dass Marx recht hatte und Hayek daneben lag? Also das kommt mir
unter Akademikern wird das schwierig. Vor.
Also es kommen doch eher so pseudomoralische Argumente, dass in Kuba verhungern sie zwar alle nicht, also nie, dafür ist es, sei es irgendwie sozial gerechter. Also die Leute auf Kuba haben zum Teil ja nicht mehr Strom, aber irgendwie sei ein Gesundheitssystem für alle da. Ja. Also es gibt zwar nichts, aber irgendwie sei es. Also mir scheint doch, dass der Postmarxismus sich eher auf so eine, und zwar pseudomoralische Schiene verlagert hat und deshalb auch ein Ökosozialismus übergegangen ist. Also es behauptet ja niemand, dass es irgendwie, oder nehme ich mal an, dass wenn wir jetzt also überall Windräder aufstellen und was tut man, was man da auf die Dächer tut, also diese Solarpanels, und dass es uns irgendwie besser gehen würde. Und wenn man dann sagt, also man darf jetzt nur noch, also jetzt sagen wir, also tut mir leid, jetzt sind wir für verabredet, Herr Tank, für dieses Gespräch. Und jetzt geht das leider nicht, weil gerade nicht genügend Sonne scheint oder nicht genügend Wind scheint. Wir müssen jetzt wieder warten, bis gutes Wetter ist. Und dann können wir die Produktion dieses Gesprächs oder die Produktion von Autos oder was auch immer produziert werden soll, wieder anlaufen. Also niemand sagt doch, das ist wirtschaftlich überlegen. Also den Kapitalismus einholen und überholen kann ja im Ökosozialismus nicht mehr der Spruch sein, sondern die sagen alle, das sei irgendwie moralisch besser. Und dann kommen noch so Prognosen ja vielleicht, also der Kapitalismus wird dann doch irgendwann in Zusammenbruch, also Natur zerstören oder irgend so ein Quatsch. Und dann wird sich halt der Sozialismus als besser erweisen, also Degrowth oder sowas, Anstieg der Armut, Rückgang der Lebenserwartung und sowas ist doch dann eher das Programm serviert mit Pseudomoral. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es auch Leute noch, die an den Sozialismus glauben. Das erscheint absurd, weil jetzt, also wir haben die österreichische Schule, haben Sie eben angesprochen, also bei Mises beispielsweise sind die Argumente so klar dargelegt, dass es, also mir erscheint das schwer zu bestreiten, aber
ja, ich habe halt den, also wie gesagt, im akademischen Umfeld, was Ökonomen angeht, gebe ich Ihnen sicherlich recht. Ich glaube, Marxismus als reine Planwirtschaftsform wird wahrscheinlich auch an westlichen Universitäten in dieser Form nicht gelehrt, sondern dann eher der Kulturmarxismus, ja. Ich denke halt, immer mehr Leute gehen in der heutigen Zeit wieder so ein bisschen reaktionär in Richtung Sozialismus. Das mag alles die moralischen Gründe haben, wie Sie sie gerade genannt haben, was aber nicht zuletzt wahrscheinlich daran liegt, dass sie ja glauben, wir leben heute im Kapitalismus oder in irgendeiner freien Welt oder wie auch immer das sei, sie das nennen, aber lassen Sie uns die Formen von Gesellschaften vielleicht mal so ein bisschen umreißen, weil das ist ein entscheidender Teil in Ihrem Buch. Sie sprechen einerseits vom Republikanismus, dann von der Demokratie und die offene Gesellschaft, wie Karl Popper sie propagiert, die ist auch immer wieder ein direktes Thema bei Ihnen. Ich überlasse Ihnen das lieber, das Ganze zu umreißen, statt dass ich sie selber in Kurzform mache und dabei irgendwie Fehler einbaue.
Ja, wo sollen wir anfangen? Fangen wir mal bei der offenen Gesellschaft an. Mhm. Das ist ja so ein Schlagwort, und wie das mit allen Schlagwörtern ist, wird vielfältiger Gebrauch davon gemacht. Also George Soros hat auch so
genau, eine
Society Foundation und sowas. Und da kann man sehr skeptisch sein, wie weit die offene Gesellschaft da reicht. Also wenn beispielsweise Viren kommen oder Klimawandel kommt oder sowas, ist es da ganz schnell vorbei. Also die offene Gesellschaft gilt nur unter den Bedingungen, dass nicht gerade eine Pseudowissenschaft irgendwie was anderes sagt oder jemand andere finanzielle Interessen hat. Also damit ist es nicht weit her. Offene Gesellschaft meint, dass man die Grundrechte von jedem anerkennt. Und das Grundrecht von jedem ist das Recht, selbst über sein Leben zu bestimmen. Und jetzt können sich ganz vielfältige Gemeinschaften entwickeln. Das ist der entscheidende Punkt. Also es gibt Leute, die gerne angeln gehen. Also kann sich der Anglerclub entwickeln, und in einer offenen Gesellschaft kann jetzt jemand daherkommen und sagen, also das, sagen wir mal, das Meer oder der See ist Gemeinschaftseigentum und ihr fischt das leer, also ihr dürft es nicht leer fischen. Also man darf denen gewisse Grenzen setzen, aber man darf das Angeln nicht verbieten. Oder was ist noch, Angeln ist jetzt schon gar nicht so harmlos, weil Fische Lebewesen sind, Briefmarken sammeln oder sowas. Das ist wahrscheinlich, da können sich der Club der Philatelisten kann sich bilden, die können sich treffen, die können ihre Gemeinschaft haben und die können sich mit anderen Gemeinschaften überschneiden oder nicht. Es können sich religiöse Gemeinschaften bilden, es können sich wirtschaftliche Gemeinschaften bilden. Also wir können doch jetzt, also wenn dann beispielsweise Skepsis ist gegenüber großen Konzernen oder sowas, können wir auch sagen, wir bilden jetzt eine Genossenschaft, machen das selbst, produzieren selbst. Der eine kann Landbau machen, der nächste kann Lehrer machen und der dritte kann Arzt und sowas. Also kann man ja versuchen, dann eine autonome Gemeinschaft aufzubauen. Oder eine religiöse Gemeinschaft, wie sagt man im Deutschen, Amtsleute, die Amish in den Vereinigten Staaten. Ne? Mhm. Da können sich jetzt, und die leben ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil die Amish ja relativ strikte Lebensregeln haben, die sie begründen, religiös begründen, dass sie verzichten auf Technologie, aber sie können auf dem Territorium der Vereinigten Staaten mit ganz anderen Leuten zusammenleben. Die können sogar auch in Kalifornien leben, wo lauter Technologiefreaks sitzen im Silicon Valley, Computer bauen und Angler und Philatelisten sitzen da sicher auch. Also die Idee ist in einer offenen Gesellschaft, dass wenn man allen die Freiheit lässt, über ihr Leben zu bestimmen, ganz vielfältige Gemeinschaften sich entfalten werden. Und es gibt eben den Rahmen, dass niemand gegenüber anderen übergriffig werden kann. Also wenn die Angler anfangen, den See leer zu fischen, dann ist was nicht in Ordnung. Wenn also die eine Gemeinschaft den anderen das Land wegnimmt, dann ist was nicht in Ordnung, etc. Und dann wäre wieder bei dem von vorhin, dass es in irgendeiner Weise ein Rechtssystem braucht und dafür braucht es Wissen, das sagt, also wo ist was wirklich nicht in Ordnung und wo ist es eine Frage subjektiven Urteils. Das ist die Idee der offenen Gesellschaft und das reicht eigentlich. Also die Idee, die ich auch verfolgen und würde sagen, wir müssen geben, also respektieren, dass Leute verschiedene Lebensentwürfe haben und dass sie alle das Recht haben, diese zu entfalten, insofern sie nicht übergriffig gegenüber anderen werden. Damit haben wir den Rechtsstaat drin oder die Rechtsordnung, also der sein, lassen wir es den Staat sein, dessen Aufgabe ist jetzt nicht inhaltlich irgendwie Vorschriften zu machen, also die Leute erzogen werden sollen, Bildung, Schule, Universitäten, auch nicht, wie sie ihre Sozialversicherung organisieren wollen und auch nicht, was sie für Medikamente einnehmen wollen, also ob sie homöopathische Medikamente einnehmen wollen oder das, was man Schulmedizin, ob sie Strahlenbehandlung wollen bei Krebs oder nicht und sowas. Das ist alles nicht Aufgabe des Staates, das würden diese verschiedenen Gemeinschaften untereinander selbst organisieren, und Aufgabe des Staates ist einfach, die Rechtsordnung bereitzustellen, dass Fälle, wo jemand meint, dass andere übergriffig werden, vernünftig reguliert werden. Damit meine ich, dass es Richter gibt, wie man im Englischen so schön sagt, to hear the case, die also die Parteien anhören, versuchen eine Lösung zu finden oder im Zweifelsfall dann eben auch Recht sprechen und durchsetzen und sagen, die einen dürfen das und die anderen dürfen das nicht. Damit haben wir den Rechtsstaat. Damit haben wir auch schon die Demokratie. Demokratie ist eine Beschränkung von Herrschaft, die darin besteht, dass man allen die gleichen Rechte über ihr Leben zu bestimmen anerkennt. Und damit ist auch klar, dass eine Demokratie nicht einfach mit der Mehrheit irgendetwas beschließen kann. Also drei Wölfe und zwei Schafe stimmen übers Abendessen ab. Das ist nicht Demokratie.
Ich will das nur als Einschub sagen, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Sie beschreiben das in Ihrem Buch nämlich sehr akkurat. Unter einer Demokratie ordnen sie selbstverständlich die Grundrechte unter. Die meisten Leute verstehen unter Demokratie erstmal sowas wie Mehrheitsabstimmungen, denke ich mal. Das ist so ein Bauchgefühl von den meisten Leuten. Aber sie betonen das ganz explizit, dass die Grundrechte erstmal da sein müssen. Und erst dann können wir überhaupt weitergehen.
Ja, wenn Sie jetzt eine Vorlage machen, in der Schweiz könnte man das ja durchexerzieren. In der Schweiz gibt es erstens kein Verfassungsgericht. Also es gibt eine staatlich eingesetzte Behörde wie in Deutschland, die also die das Gegenteil macht oder die korruptionsanfällig ist. Beispiel jetzt Deutschland, das Verfassungsgericht ist massiv, die Verfassung bricht. So. In der Schweiz können Sie, ist das Verfassungsgericht, ist die Bevölkerung. Die stimmt über Mehrheit mit per Mehrheit ab und Sie können im Prinzip alles einreichen. So. Wenn Sie jetzt die Vorlage, jetzt nehmen Sie mal an, Sie haben eine Situation, in der mehr Männer als Frauen da sind oder es stellt sich heraus, mehr Männer als Frauen gehen zu abstimmen oder sowas. Und jetzt nutzt das jemand aus und macht die Vorlage und sagt, also die Frauen müssen jeden Abend ein Essen kochen oder sowas. Und das wird jetzt durch die Mehrheit der Männer bestimmt. Dann würde man ja schon sagen, also sowas geht doch eigentlich nicht.
Genau.
Also das kann nicht sein, wir müssen Mehrheitsabschlüssen Grenzen auflegen. Das sind jetzt offensichtliche Fälle von Diskriminierung. Aber selbst dann, wenn man plötzlich kommt und sagt, jetzt beschließen wir ein Gesetz, in dem Impfpflichten oder sowas da sind, also wir verletzen die körperliche Unversehrtheit, dann müsste derselbe Reflex greifen und sagen, darüber darf man doch nicht abstimmen. Und der greift eigentlich auch, es sei denn, es kommt dieser Propagandaapparat mit Pseudowissenschaft und so weiter, der die Leute verrückt macht. Also ich denke, dass eigentlich, und in der Schweiz sieht man das ganz gut, ein Bewusstsein da ist, worüber man nicht abstimmen darf. Man sagt, es gibt bestimmte Angelegenheiten, die man öffentlich regeln kann und andere Angelegenheiten fallen nicht darunter. Also ich darf niemandem nochmal die Grundrechte nehmen. Und wo jetzt die Grenzen sind, kann eigentlich auch nur in einer Volksabstimmung beschlossen werden, weil jedes Expertengremium wie ein Verfassungsgericht wieder für Korruption mehr anfällig ist als eine ganze Bevölkerung.
Im Prinzip alles fängt erstmal an mit dem, wie nannten Sie es, Selbstbestimmung, ne?
Also, genau. Das tun Sie ja. Also Sie haben jetzt selbst entschieden, Sie haben jetzt also selbst entschieden, dass Sie sich der rosa-rote Panzer nennen, dass Sie Leute einladen und das aufzeichnen. Sie hätten auch mit Ihrer Zeit was anderes anfangen können. Und ich hätte genauso mit meiner Zeit was anderes anfangen können. Ich bekomme so eine Einladung. Das ist ein Angebot, das ich annehmen kann oder ablehnen kann. Niemand kann Sie zwingen zu den Aufnahmen und Sie können mich nicht in Ihr Studio reinzwingen. So, das ist Selbstbestimmung.
Ich komme ja aus dem Feld der österreichischen Schule und da spricht man ja so von Selbsteigentum oder dem Recht am eigenen Körper. Und ich komme damit ja auch wunderbar zurecht. Ich frage mich nur immer, wenn Leute wie George Soros, die Open Society Foundation, offen die Freiheiten anderer Leute verletzen, indem sie sagen, ja, jetzt nehmen wir Geld in die Hand und besorgen dafür, dass ganz, ganz viele Leute auf das Gebiet gehen, wo andere Leute schon leben und dann muss es automatisch zu mehr Konflikten kommen. Oder wenn im Klimawandel die Leute sagen, jetzt musst du auf deine Selbstbestimmung ein Stück weit verzichten, aufgrund von uns allen. Oder bei Corona, es gibt sicherlich noch zig andere Beispiele. Diese Selbstbestimmtheit, wird die selbst untergraben oder werden Ausreden erfunden, zu sagen, naja, du gibst nicht wirklich deine Selbstbestimmung auf, sondern du hast halt einfach gar keine andere Wahl, weil das müssen wir halt als Gesellschaft oder sowas tun.
Genau, also Leute, die Einfluss nehmen wollen, für die ist Selbstbestimmung was ganz Schreckliches. Also der Mensch, der sich selbst bestimmt, der ist zunächst mal der Feind aller Unternehmer, weil der nicht so einfach auf die Zahnpasta-Werbung eingeht. Also der Unternehmer muss sich wirklich anstrengen, ein gutes Produkt herzustellen. Also der Kunde, dem man einfach was aufschwatzen kann, ist ja viel einfacher als der Kunde, der sagt, also ich möchte erstmal die Zusammensetzung sehen von deinem Produkt. Bitte leg mal offen, was da überhaupt drin ist. Und wenn dann sieht, da ist im Wesentlichen Wasser, Salz und Zucker drin, dann würde man das schon mal gar nicht kaufen, sondern sagen, das kann ich mir doch selbst zusammenmischen. Wieso soll ich dafür Geld ausgeben? Also der selbstdenkende Mensch ist zunächst mal der Feind der Unternehmer, weil sich mit dem nicht so einfach Gewinne machen lässt. Man muss sich anstrengen, gute Produkte herzustellen. Der ist der Feind aller Politiker, weil der politische Programme nicht haben will. Der ist der Feind aller Intellektuellen wie mir, weil der wird sich nicht so einfach was aufschwatzen lassen. So, und wie kann ich jetzt meine Situation noch retten? Dann sage ich, ich werde jetzt einfach der Intellektuelle, der den Menschen sagt, lasst euch gar nichts aufschwatzen. Der sozusagen der Meta-Intellektuelle. Ich versuch's gar nicht erst. Das ist, dann muss ich mir die ja alle zum Feind machen und irgendwelche Propagandatechniken einsetzen, und das will ich nicht. Also sagt, denkt selbst. Also der selbstständig denkende Mensch ist ein unbequemer Zeitgenosse, weil man den schwieriger zu was überreden kann. Der kauft nicht so leicht was. Und der wird einen weiten Bogen um Politiker, Zeitungen und also allerhand, also all diese Apparate machen.
Ich nenne dieses Konzept immer gerne unregierbar. Und lustigerweise ist gerade ein Ferngespräch vor Ihnen, habe ich mit unregierbar, also das ist ein Typ, aber auch ein Telegram-Kanal, mit genau ihm habe ich über sein Buch Unregierbar gesprochen, passt also genau in den Kontext.
Jetzt habe ich gesehen zum Teil, ja.
Ah, okay.
Ja, sag ich doch mal, also ich bin nicht erstmal, ich bin ganz offen und es ist alles transparent, nachlesbar und es ist alles ganz einfach. Und es muss, wie gesagt, noch einmal, der Punkt ist, dass man jedem seine Selbstbestimmung lässt und dann natürlich soziale Gemeinschaften bildet, und da geht es um Arbeitsteilung. Also jemand bietet jemand anderem was an. Also ich kann jetzt kein Gemüse anbauen, sondern kann ihnen also was beibringen, was erklären, was Wissenschaft ist und so weiter. Und dann hoffe ich, dass das auch für den Gemüsebauern interessant ist, dass ich etwas Gemüse abbekomme. Also eine arbeitsteilige Gesellschaft, man muss sich einbringen für die anderen und damit versuchen, die anderen zu überzeugen. Also ich will jetzt auch keinem skeptischen Menschenbild irgendwie die Rede halten und auch nicht einem nörgelnden Menschenbild, sondern schon einem, wo ein Grundvertrauen da ist. Wenn jemand auf mich zugeht und mir ein Angebot macht, habe ich zunächst mal Vertrauen, dass der rechtschaffen ist, und das Misstrauen habe ich immer, wenn Macht kommt, wenn große Institutionen ankommen, wenn große Konzerne ankommen etc. Aber erstmal müssen wir natürlich selbstbestimmt sein, impliziert, dass wir für Kooperation offen sein müssen, weil wir aufeinander angewiesen sind. Weil ich nicht, also alleine zu leben wäre schon mal sehr, sehr, also sehr unangenehm, das wäre kein schönes Leben. Und nicht in einer arbeitsteiligen Gesellschaft zu leben, wäre ein sehr anstrengendes Leben.
Ja. Yeah.
Also es hat diese beiden Seiten. Ich bringe meine Fähigkeiten ein und mache damit anderen Angebote und hoffe, dass es für die anderen interessant ist. Aber ich muss auch kritisch sein dem gegenüber, wenn jemand mir was aufschwatzen will.
Sie rennen bei mir ja vollkommen offene Türen ein. Ich mache auch eine gewisse, ich gebe Lektionen über österreichische Schule, und gleich mein zweiter Vortrag war über Arbeitsteilung. Und im Prinzip versuche ich ein bisschen zu erklären, dass Arbeitsteilung der Prozess einer Gesellschaft ist und Herrschaft ist es nicht.
Genau.
Darauf will ich ein bisschen jetzt noch hinaus, weil ein nicht zu unterschätzender Punkt Ihres Buches ist das Naturrecht statt Herrschaft, oder Sie nennen es auch die deontologische Begründung. Naturrecht ist für viele Leute sehr, sehr diffus und nicht so richtig greifbar. Was verbindet, also Natur als die Natur der Dinge oder sowas, können Sie das mal runterbrechen, damit es leicht verständlich ist? Ich habe immer das Gefühl, da war mal ein Kollege von den Libertären, war mit einem Kommunisten im Gespräch, und sein erster Satz war, ja, Naturrecht gibt's nicht. Ich fand das sehr witzig, weil Naturrecht ja ungefähr 1000 Jahre lang im Mittelalter existiert hat und die gängige Rechtsprechung war. Also was ist eigentlich Naturrecht und wie funktioniert es eigentlich? Also
der Begriff Naturrecht ist in der Neuzeit nicht der glücklichste Begriff, weil Natur und Naturrecht ja nicht die Natur meint, also die Wiesen und Wälder, also die unbelebte Natur, die Gegenstand der Naturwissenschaft ist. Das kommt aus einer Zeit, wo Natur meinte das Wesen einer Sache, die Natur einer Sache. So, und das ist jetzt das Recht, was aus der Natur des Menschen, dem Wesen des Menschen folgt. Also, und wie auch immer wir das nennen wollen, es ist ganz klar, das Recht nicht das, sagen wir mal negativ jetzt erst, das positive Recht sein kann, das der Staat setzt. Weil jedes Unrechtsregime, wenn es nicht gerade irgend so ein Diktator einer Bananenrepublik ist, der sagt, also ich habe jetzt die Macht und alle folgt mir, wird ja irgendwie einen ausgeklügelten Apparat der Rechtsetzung haben. Also wieder Paradebeispiel Nationalsozialismus, das ging alles mit rechten Dingen zu sozusagen, weil formal das alles in Form von Gesetzen beschlossen wurde. Aber natürlich war es Unrecht. Also jetzt müssen wir das abgrenzen können. Es kann nicht die Tatsache, dass etwas positives Recht ist, kann nicht dazu führen, dass es Recht ist. Weil dann ist alles Unrecht, das gemäß einer bestimmten formalen Prozedur festgesetzt wird, automatisch Recht. Also in Russland wurde jetzt offenbar die letzte Oppositionspartei, Jabloka, letzte einigermaßen liberale Partei, verboten oder zu Wahlen nicht zugelassen. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, was in Deutschland ja auch geschieht, nur in einer etwas milderen Form. Also formal geschieht das ja offenbar alles rechtmäßig. Und dann habe ich gerade gehört, dass in Deutschland, also die ausgeschlossenen AfD-Kandidaten, denen wurde vom Gericht mitgeteilt, ja, nach der Wahl können sie dann Beschwerde einlegen. Ja,
ja, großartig.
Sehr schön. Das ist doch offensichtlich, das sagt doch das Rechtsempfinden von jedem, das ist offensichtliches Unrecht, was da geschieht, und da soll verhindert werden, dass die Menschen überhaupt eine freie Wahl haben. Und das Urteil können wir nur fällen auf der Grundlage eines Rechtsbegriffs, der nicht das positive Recht ist. Das ist das Naturrecht. So, das hat sich, da haben wir diesen historischen Begriff. Und das ist ja auch ganz richtig. Das ist das Recht, was aus dem Wesen des Menschen folgt. Und das ist wieder das Wesen des Menschen ist, dass wir frei sind. Wir sind nicht einfach unseren Sinneseindrücken, wie Tiere, unseren Sinneseindrücken unterworfen, unseren Begierden unterworfen. Wenn bei Ihnen da eine Maus in der Wohnung sein sollte und eine Katze hinterher rennt, dann spielt die Katze mit der Maus, vielleicht foltert, also macht Dinge, die der Maus offensichtlich unangenehm sind, schnappt zu und frisst irgendwann die Maus. Das kann man nicht moralisch verurteilen, das ist der Instinkt der Tiere. Aber wir Menschen sind frei, wir können uns dazu positionieren. Deshalb wieder Selbstbestimmung. Wir können, wenn wir wollen, wenn wir die Kraft haben, uns selbst bestimmen. Und daraus folgen jetzt gewisse Rechte, und das ist das Naturrecht. Und eben auch gewisse Pflichten, die Kant so ausgedrückt hat. Man muss Menschen immer als Zweck an sich selbst und nie als Mittel zu einem bloßen Zweck behandeln. Also das, was ich sagen möchte, ist, das Naturrecht ist eindeutig definierbar als Rechtsprinzip. Das Rechtsprinzip ist, die Selbstbestimmung aller anderen zu achten. Und jetzt braucht es natürlich richterliches Urteilsvermögen für den Fall, wo es im konkreten Fall verletzt wird oder nicht. Also derjenige, der Ihnen jetzt, der auf dem Bahnsteig eine Zigarette raucht, verletzt er jetzt irgendwelche Rechte von Ihnen? Da würde ich mir sagen, nein. Aber was es dann im Einzelfall heißt, da muss man abwägen. Das ist nicht einfach alles logisch deduktiv. Aber das Prinzip, deshalb brauchen wir die Richter, deshalb brauchen wir das Common Law, würde ich sagen, wie es früher war, dass also die Gerichtsurteile festgehalten werden, dass es Begründungen gibt, dass die nächsten Richter sich an den früheren Fällen orientieren, aber natürlich die Möglichkeit haben, das zu korrigieren, weil wir es nicht einfach deduktiv festschreiben können und eine Maschine die Urteile fällen lassen können. Aber was Naturrecht im Grunde genommen heißt, ist klar. Und das ist natürlich allen Politikern zuwider. Jetzt schauen Sie, dass das Parlament heißt angeblich die Legislative. Ja, natürlich, das macht Gesetze. Aber das schafft nicht Recht. So, in der Corona-Zeit gab es in Deutschland diese einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und dann hat ein Grünen-Politiker irgendwann gesagt, also als die Gesundheitsämter einfach in gewisser Weise zivilen Ungehorsam leisteten und sagen, das setzen wir nicht durch, wir haben andere Dinge zu tun, als zu gucken, ob Leute geimpft sind. Ja, die würden das geltende Recht nicht umsetzen. Nein, natürlich, das war geltendes Unrecht, reines Unrecht, das wie auch immer, dieses, also das sogenannte Infektionsschutzgesetz oder wie es heißen soll. Und das ist das wesentliche Kriterium, an dem Sie messen, dass Sie ein Kriterium haben, an dem Sie messen, ob das, was positiv von einem Parlament oder einer Regierung beschlossen wird, ob das Recht ist oder nicht. Und das wollen die natürlich nicht hören, weil es ihre Macht einschränkt. Und das gilt natürlich auch gegenüber den Gerichten. Wie gesagt, das Schlimmste in gewisser Weise ist das Versagen der Gerichte, die am Recht orientiert sein sollten und nicht daran, dass die Leute, die in ihnen sitzen, vom Staat ernannt sind und Gehälter beziehen. weil die haben durch die Bank versagt. Und denen müsste man jetzt sagen, das sage ich ja auch ganz deutlich, ihr sprecht nicht Recht, ihr macht Unrecht. Das Bundesverfassungsgericht verletzt, das oberste Gericht verletzt massiv das deutsche Grundgesetz und die anderen Gerichte folgen dem, wie eben in dem Beispiel von mit dem Wahlausschluss. Also Wahlausschluss könnte eigentlich nur sein, wenn jemand gerichtlich verurteilt ist wegen einer Straftat, die in irgendeiner Weise verfassungsrelevant ist. Also nicht, wenn er einen Liter Milch im Supermarkt gestohlen hat, sondern wenn er wirklich, also gerichtlich festgestellt wurde, dass der irgendwelche Handlungen begangen hat, die mit der Verfassung nicht vereinbar sind, aber nicht durch eine politisch zusammengesetzte Kommission die Leute ausschließt. Das ist sowieso schon mal Unrecht. Das dürfen die Wähler selbst entscheiden. Also den USA hätte sogar Trump zum Präsidenten gewählt werden können, soweit ich weiß, wenn er im Gefängnis gesessen hätte.
Ja. Was mich bei Naturrecht immer so ein bisschen, ich sag mal, wahnsinnig macht, ist, dass immer wenn ein Gesetz rauskommt und die wie Corona, wie Klimawandel, alles Mögliche, wird als Unrecht bezeichnet und die Leute zitieren dann auch immer so gern Bertolt Brecht und sagen so, ja, wo Unrecht zu Recht wird, dann wird Widerstand zu Pflicht. Mit anderen Worten, wir haben alle ein sehr, sehr starkes Gefühl gegenüber Recht und Unrecht, aber Naturrecht als Konzept wird nicht so richtig. Also gelehrt sowieso nicht, angewendet ja auch kaum, aber wir denken alle irgendwie nur in positivem Recht und es braucht ja auch einen Durchsetzer. Was mir erstmal einleuchtet ist, man muss den korrumpierbaren Menschen aus dem Rechtssystem ein Stück weit versuchen auszuklammern. Er muss durchsetzen, klar, irgendjemand muss das tun, aber Recht selbst muss gefunden werden und nicht einfach gesetzt werden. Das erscheint mir sehr, sehr einleuchtend. Machtschaft-Recht-Menschen gehen halt automatisch dazu über, sagen, ja, nur die Durchsetzung ist Recht und damit ist Herrschaft sowieso unumgänglich. Ich bin mir natürlich dieses Problems bewusst. Was mir noch nicht so klar ist, ist, wie man eine Art, wie soll ich das nennen, einen Rat der Jedi-Ritterschaft, der dieses Naturrecht kennt und in jedem Fall immer wieder erklärt, das, was hier der eine oder andere Staat, der und der Politiker, die und die Partei gemacht hat, das verstößt im Prinzip gegen Naturrecht in dem eigentlichen Sinne. So müsste es meiner Meinung nach eigentlich laufen, damit wir eine Gesellschaft bekommen, die ein Stück weit wieder in eine freiere Ordnung übergeht.
Naja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Also den Rat der Weisen gibt es nicht. Und da würde ich jetzt auch sagen, mit der österreichischen Schule, mit Hayek, mit Mises, mit Popper. Popper ist nicht unbedingt österreichische Schule, aber da auch völlig.
Er war bei der ersten.
Wir brauchen Pluralismus. An dem Pluralismus haben wir dadurch, dass wir schon erstmal nicht ein Rechtsmonopol haben. Für alle privatrechtlichen Verträge, nehmen wir an, Sie verkaufen mir was über eBay und ich bin mit dem Produkt unzufrieden. Dann sollte eBay, die Plattform, einfach eine Schlichtungsinstanz haben, die abschließend die Streitfälle regelt über Eigentumsrechte, die bei eBay auftreten. Und ich kann dann nicht noch ein anderes Gericht anrufen und sagen, also okay, also jetzt habe ich 100 Euro verloren, weil eBay diesem rosaroten Panzer Recht gegeben hat und das Ding, was er mir verkauft hat, funktioniert nicht. Ich gehe nicht mehr zu eBay. Also wenn die Kunden unzufrieden sind, also dann wird es eine Konkurrenz geben, deshalb wird die eBay-Plattform ein Interesse haben, Richter, also Schlichter einzusetzen, die die Streitfälle entscheiden, die soweit einigermaßen, soweit es geht, objektiv urteilen. Dann gibt es Fälle, dass jemand hier mir, ich gehe auf die Straße raus und jemand haut mir über den Kopf. Dann sollte es hier auf der lokalen Ebene zunächst natürlich die Polizei geben und sagen wir einen Friedensrichter, der gewählt ist von den Leuten, die in der jeweiligen Gemeinde wohnen, der die Fälle entscheidet, also ob wirklich jemand mir auf den Kopf gehauen hat oder ob ich den nicht so provoziert habe, dass ich den Streit angefangen habe, etc. Sie sehen das, also verschiedene Richter. Dann gibt es Fälle, die gemeindeübergreifend sind, etc. Also wir brauchen erstmal, das Monopol muss weg. Weil wir haben niemanden, wir haben keine identifizierbare Person, die unfehlbar und unkorrumpierbar ist. Deshalb denke ich, ist Pluralismus der einzige Weg. und Ausweichmöglichkeiten. Also wenn die Leute mit einem Richter nicht zufrieden sind in ihrer Gemeinde, müssen sie den auch wieder absetzen können. Und wenn sie sehen, dass in einer anderen Gemeinde das viel besser geht, also wir haben ja Vertrauen, wir haben so etwas wie den Notar. Das ist eine vertrauenswürdige Person und das funktioniert in der Regel auch. Also wenn es darum geht, jetzt Land zu verkaufen, Grundstück zu erwerben und sowas und das Geld über ein Notarkonto fließt und die Eintragungen etc., da geht in der Regel nichts schief. Der Notar betrügt nicht die eine oder andere Seite und haut mit dem Geld ab, weil dann wäre er sehr schnell abgesetzt, wenn nicht alle Seiten mit ihm zufrieden waren. So wären. So sollte das im Recht auch gehen, um eben Machtmissbrauch zu verhindern.
Also ein Zusatz, den ich noch immer gebe bei den beiden Beispielen, die Sie genannt haben, einmal mit eBay und einmal mit dem anderen über den Kopf schlagen. Das sind beides Konfliktfälle zwischen zwei Zivilpersonen, von denen ich sogar sage, in diesem Fall ist der Staat nicht in den Konflikt verwickelt und kann sogar einigermaßen neutral entscheiden. Da ist der Staat nicht so das größte Problem. Mein größtes Problem ist natürlich, dass der Staat auch gleichzeitig Fälle klärt, in die er verwickelt ist.
Ja, klar. Und das Rechtssystem, das wir jetzt haben, hat ein strukturelles Problem, wir nämlich keine Gewaltenteilung haben. Dass ein und dasselbe Organ als Legislative, Exekutive und Judikative auftritt. Nicht? Also die Richter werden von Staatsorganen ernannt und das sehen Sie an den Urteilen. Also wenn jemand das Beispiel Richter Detmar in Weimar, wenn der einfach die Gutachter fragt, also ist es wissenschaftlich erwiesen, dass Maskentragen bei Kindern irgendwie Infektionen verhindert? Die Gutachter sagen, gemäß dem Stand der Wissenschaft, dafür gibt es keinen Nachweis, der hebt die Maskenverordnung auf. Dann wird der Richter belangt, weil er gegen das Staatsorgan, das ihn eingesetzt hat, geurteilt hat. Also das System, dass es dieses eine Monopol gibt, ist falsch. Also was ich eben gesagt habe, wäre ja so ein ideales System, wo dieses Monopol verschwindet, weil die Frage ist ja immer, wer kontrolliert die Kontrolleure, nicht? Also jetzt soll der Staat dazu da sein, um eben also mich zu schützen, dass mir niemand auf den Kopf haut oder einigermaßen neutral zu urteilen, wenn da ein Konflikt ist, wer hat die Gewalt angewendet, fair enough. Aber wer kontrolliert jetzt den Staat selbst? Also wir müssen verhindern, der darf nicht zu mächtig werden. Und in dem jetzigen System, das wir haben, ist da eben keine Kontrolle. Und das sieht man an der Korruption der Justiz. In Deutschland ist es ganz augenfällig zurzeit. In der Schweiz ist es nicht viel besser, wenn doch etwas besser. Also von Wahlen ausschließen können Sie hier niemanden. Die Corona-Sachen werden auch nicht von den Gerichten so beurteilt, wie sie beurteilt werden sollten, unter Anhörung aller Parteien etc.
Wir sind schon fortgeschritten in der Zeit. Ich möchte aber noch eine Hauptfrage stellen, und zwar zu Hobbes. Sie haben ein ganzes Kapitel darüber abgefasst, über das Hobbes-Dilemma und der Irrtum des Liberalismus. Ich überlasse auch lieber Ihnen das wieder, bevor ich mich vertue, nur in ganz Kürze. Hobbes stammt durchaus aus dem Liberalismus, obwohl er erklärt hat, dass, ich überlasse es lieber Ihnen, dieses
Hobbes
Dilemma
kann man,
zu erklären.
Also jetzt, der Hobbes ist lange tot und man kann ihn verschieden lesen.
Ja, aber Leviathan ist
der Hobbes hat einfach ein pessimistisches Menschenbild oder so. Ja. Vielleicht stimmt das nicht, das ist uninteressant. Der Hobbes hat etwas gesehen, nämlich ein Koordinations- und Vertrauensproblem. Solange wir jetzt nur in einer kleinen Gemeinschaft sind, Psychologen sagen, vielleicht haben wir 150 Leute, die man überschauen kann und so weiter, habe ich nur Arbeitsteilung, Verträge, Beziehungen mit Leuten, die ich kenne. Das führt dazu, dass die Arbeitsteilung relativ beschränkt ist. Vielleicht will unter meinen Bekannten niemand Philosophie haben. Und dann stehe ich ziemlich dumm da, weil ich denke, Philosophie kann doch Leuten nutzen. Also sagen wir, der lokale Gemüsebauer interessiert sich nicht dafür, weil ich denke, auch dem Gemüsebauer kann es nutzen. Also ich würde kein Philosophie gegen Gemüse eintauschen. Also komme ich in Beziehung mit Leuten, zu denen ich keine persönliche Beziehung habe, zu denen es nicht irgendwie eine familiäre, eine freundschaftliche, irgendwie eine direkte Beziehung gibt. Und dann gibt es ein Koordinations- und ein Vertrauensproblem. Wieso sollte ich dem vertrauen, dass der mich nicht übers Ohr haut? Und der Hobbesche Leviathan ist eigentlich gedacht, sagen wir so, als die Clearingstelle, also die eingesetzt wird und die so viel Macht hat und die Struktur liefert, dass man vertrauen kann. Ich sage also, okay, also wenn der dem anderen, wenn ich kenne den nicht, aber ich kann dem jetzt also meine Dienstleistung anbieten und der wird mir schon was zurückgeben, denn ansonsten kommt der Leviathan mit dem Knüppel und das wird er nicht wollen. Und dazu muss ich dem anderen nicht irgendwelche bösen Absichten oder irgendwas unterstellen und gar kein Pessimist sein, sondern einfach sagen, ich weiß es nicht. Und ich habe keine direkte Möglichkeit, eine persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen und brauche das jetzt. Das ist im Grunde genommen das Hobbes-Argument. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das umgehen? Das hatte ich eben schon also angedeutet mit Pluralismus, an dem eBay-Beispiel, wo ja auch Leute auf der ganzen Welt zusammenkommen und so weiter. Wir müssen die Macht, das Hobbes-Argument ist im Prinzip richtig in einer modernen arbeitsteiligen Gesellschaft. Kommt man letztlich global mit Leuten zusammen, die man nicht kennt. Und es gibt das Problem des Vertrauens und es muss in irgendeiner Weise Rechtssicherheit geschaffen werden. Und die Lösung ist halt falsch. Die Lösung darauf, das ist auch der Fehler des Liberalismus, die Lösung auf den Globalismus zu setzen, auf eine Institution, die wie auch immer demokratisch mit Checks and Balances und was auch immer ausgestattet sein soll, das Problem löst. Das geht nicht, weil diese Institution zu viel Macht hat. Das muss von unten gehen. Also man muss jetzt den Leviathan wegschaffen und den Pluralismus an Beziehungen haben, ein Netz haben, das Rechtssicherheit schafft.
Ja. Würden Sie sagen, dieser Globalismus ist dem klassischen Liberalismus, dem Manchester-Liberalismus, wo der Staat soll sich möglichst aus allem raushalten, die Staatslenker sollen bitte möglichst gute Menschen sein, dass das inhärent ist oder folgt das nicht zwangsläufig? Also ich frage mich das vor allem unter dem Hintergrund, den wir jetzt im Augenblick sehen. Wir haben eigentlich eine Spaltung, also vor allem in Deutschland, gefühlt zwischen Linken, die tendenziell zur Sozialdemokratie neigen und den rechten AfD. Da mögen manche ein bisschen liberal sein, aber so die neue Rechte, die lehnt Liberalismus als eine Form von Gesellschaftsdegeneration ab. Und meiner Ansicht nach ist das, was Sie als Liberalismus bezeichnen, überhaupt nicht das Heraushalten des Staates aus der Wirtschaft, sondern im Prinzip Wokeness. Das ist das, was Sie unter Liberalismus verstehen. Und was ich mich jetzt frage, ist, wir sollten in die Richtung gehen, dass mehr Menschen das Verständnis von Selbstbestimmung wieder verinnerlichen, dass wir zu souveränen Individuen werden und dass wir diese kollektivistischen Mythen, die vor allem in den letzten 100 Jahren ja also für so viel Leid und Elend gesorgt haben, dass wir die ein Stück weit überwinden, dass wir ein bisschen wieder zu dieser Ich übertreibe es immer gern und sage gleich komplett antiherrschaftlich. Aber der Punkt ist ja, man kann sich ja von mir aus in einer Herrschaft zusammenfinden, die klein ist, so ein bisschen wie Liechtenstein das mit dem Sezessionsrecht macht. Aber was mich eigentlich daran interessiert, vor allem als Wissenschaftsphilosoph, denken Sie, der Weg hin zu mehr Freiheit und mehr Selbstbestimmung jetzt ist der, dass wir diese Selbstbestimmtheit wieder neu erlernen oder wird es über technologische Umwege gehen oder wie beobachten Sie den aktuellen Weg jetzt? Wird es eher schlimmer? Wird es eher besser oder was muss passieren, damit es besser wird, so in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Was muss passieren, dass es besser wird? Das ist, ich kann keine Zukunftsprognose machen. Aber
ist immer ein Bauchgefühl, ist klar.
Es liegt in unserer Hand und es ist letztlich das Selbstbestimmte, das ist ein Fehler zu denken, dass man es rein technokratisch hinbekommt. Weil hinter der Technik stehen immer die Menschen. Und Menschen sind nur so gut wie die Instrumente, die sie schaffen. Also wenn wir fest verankert haben, das Gefühl, was, wenn Sie jetzt in der Schweiz aufs Land gehen, viel finden, sagen, das geht mich doch nichts an, ob der andere geimpft ist. Die sind sozusagen mit Selbstbestimmung geimpft dann noch. Die Leute sagen, wir mischen uns nicht in die Angelegenheiten der anderen ein. Wir lassen die leben, solange die nicht übergriffig werden. Also das, was ich anfangs als offene Gesellschaft beschrieben habe. Das war bisher immer so, dass es darf kein Narrativ geben, es muss wertneutral sein und so weiter. Ja, natürlich. Aber dennoch brauchen wir, wertneutral muss es sein, dennoch brauchen wir ein Narrativ, das sagt, also der eigenständige, der selbstbestimmte Mensch steht hier im Mittelpunkt und den erkennen wir an. Das denke ich jetzt natürlich als Philosoph, sage ich das, und als Intellektueller, das ist der Ansatzpunkt. Wenn das nicht da ist, dann helfen alle schönen Entwürfe nichts, weil die Menschen dahinter stehen müssen. Und in dem Moment, wo die Menschen dahinter stehen, wo sie resistent werden gegen all diese Ideologien, ist auch vorbei. Und jetzt mein Bauchgefühl ist, dass es besser wird. Und zwar deshalb besser wird, weil denken Sie an die Corona-Zeit zurück, wo es hieß, also wo manche befürchteten, jetzt müssen wir jeden Winter Masken tragen und man hat so ein Impfabonnement, dauernd so ein Booster-Zeug und so weiter. Nichts von dem ist da. Das Ganze ist in sich zusammengebrochen. Und inzwischen hat, glaube ich, auch der Letzte kapiert nach den RKI-Protokollen, nach den Fauci-Tagebüchern und dass der Mann überhaupt sich weigert, überhaupt eine Aussage zu machen, also dass das ein Schwerverbrecher ist, dass das jedenfalls mit Wissenschaft nichts zu tun hat und Biden den begnadigt hat im letzten Moment, damit das nicht ans Licht kommt, was wirklich los ist und dass ein libertärer Senator wie Rand Paul und andere im US-Senat da jetzt zur Aufklärung beitragen. Also das Corona-Zeug hat, glaube ich, inzwischen jeder verstanden und wir haben nur noch also Rückzugsgefechte von Leuten, die behaupten, sie hätten angeblich nichts wissen können und so weiter und man legt ein großes Schweigen darüber. Dem Klima-Zeug wird es ähnlich gehen und jetzt haben wir halt noch den repressiven Staat, der ab und zu mal kommt, da Hausdurchsuchungen macht, Leute von Wahlen ausschließt und so weiter. Aber sind wir die offene Gewalt, die angewendet wird, wenn man Hausdurchsuchungen macht oder schlimmer noch, das ist aber bei uns ja nur wenig der Fall, Leute, die, das waren nur ein paar, die direkt ins Gefängnis kamen und sowas, die ist immer die letzte Stufe, weil sich dann doch immer mehr Leute fragen, was hat der eigentlich gemacht? Wieso wird der jetzt, und dann man interessiert sich, also ich interessiere mich plötzlich für Leute, von denen ich ansonsten nie was gelesen oder gehört hätte, wenn heißt, jetzt würde wieder was verboten oder jemand sei ganz gefährlich, will ich immer rausfinden, was ist denn da jetzt dran? Und meistens sind da Sachen dran, mit denen ich nicht einverstanden bin, aber die Person kann doch das sagen, also ist überhaupt kein Problem. Und die Leute sind doch auch frei zu wählen, wen sie wählen wollen. Also da muss man niemanden von der Wahl ausschließen. Also ich würde die, möglicherweise würde ich die nicht wählen, aber zur Wahl antreten, das sollen sie auf jeden Fall, da wird es offensichtlich. Und jetzt haben wir so, dass wir, wie ich das immer so schön sage, die sowjetischen Panzer sind ja nicht mehr da. Also in gewissem Grade macht die Polizei das mit nicht. Also wenn die da zu Herrn Beutz gehen sollen, aus irgendwelchen lächerlichen Gründen das Haus durchsuchen sollen, machen die das mit. Eigentlich müssten wir ein System haben, wo man sagt, okay, ein Polizist, der sowas mitmacht, ist selbst dran. Ein Polizist, der Rechtsbeugung mitmacht, ist selbst dran. Der kann sich nicht ausreden, er hat einfach nur Befehle verfolgt. Das ist eigentlich auch ein Grundrechtsprinzip, dass sich die Täter, also diejenigen, die an der DDR-Mauer geschossen haben, die im KZ-Wächter waren oder sowas, oder eine KZ-Sekretärin wurde vor kurzem noch nach 80 Jahren mit fast 100 in Itzehoe vor Gericht gestellt und sowas, dass man sagt, die können sich nicht rausreden, dass sie nur Befehle befolgt haben. Das gilt auch für die Polizisten heute, die Hausdurchsuchungen machen, für die Ärzte, die Leute impfen, ohne dass sie über die Risiken der Impfung aufklären. Und sowas. Also da denke ich, da ist eine Grenze erreicht und irgendwann werden die das merken. Wir haben nicht das System, dass ein Polizeiapparat da ist, der Beliebiges mit sich machen lässt. Wir haben nicht das System, dass es einfach so durchgeht. Wir haben das in der Corona-Zeit gesehen. Viele Gesundheitsämter haben das ja offenbar nicht durchgesetzt, diesen Impfzwang. Sie hatten zu Recht ja offenbar andere, wichtigere Dinge zu tun als Gesundheitsamt, statt zu gucken, ob in den Pflegeheimen die Leute diese Genspritze sich haben zuführen lassen oder nicht, etc. Also da denke ich, deshalb ist mein Bauchgefühl optimistisch, da ist ein Bodensatz vorhanden. Wenn man auf die Ideologien nicht mehr eingeht, sind die Mittel des Staates begrenzt, weil wir eben doch in der Demokratie leben, weil wir doch unsere Meinung äußern können und weil die Polizisten, das Militär, das sind Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Ich teile den Optimismus bezüglich, dass das nach Corona mit dem Klimawandel genauso als verworfen gelten wird, leider noch nicht so intensiv. Ich befürchte, dass uns da noch ein bisschen Zeit bevorsteht. Aber ich möchte nicht selber...
Ja, das kann durchaus sein. Aber es ist auf dem absteigenden Ast, einfach auch wegen der wirtschaftlichen Folgen.
Ich hoffe es.
Ja, wenn Sie sehen, dass das... Wie ist das jetzt, also wenn das Benzin jetzt ist es bei 2 Euro, nicht wenn es mal bei 5 Euro oder sowas sein sollte, also und dann gesagt wird, das ist wegen dem Klimawandel, also ja, dann werden die Fans wohl weniger werden.
Das Ding ist, das lässt sich so lange dehnen, ich hätte mir im Traum nicht vorstellen können, dass ich jemals dazu gezwungen werde, eine Maske zu tragen, wenn ich in den Supermarkt komme und es ist passiert. Also die lassen sich Verrücktheiten einfallen lassen, da kann man sich gar nicht im Vorfeld alles ausdenken. Aber
Deshalb noch einmal selbstbestimmt jetzt, deshalb müssen wir dem resistent sein. Das ist der eine. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ich weiß nur, dass die Politiker, die das damals durchgezogen haben, das genauso heute wieder durchziehen werden. Also da bin ich, und dass die ganzen Richter, diese Pseudowissenschaftler mitlaufen würden.
Und ein Großteil.
Deshalb muss ich das darauf setzen, genügend Leute werden sich das nicht mehr gefallen lassen. Das nächste Mal gibt es zivilen Ungehorsam. Wir machen einfach nicht mit.
Ich hoffe es. Ich finde, das war ein Schlusswort, das positiv genug war, dass ich es lieber so enden lassen will, als dass ich jetzt noch mal ein pessimistisches Wort hinterher schieben will. Herr Esfeld, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und an alle Zuschauer noch mal selbstbestimmt jetzt von Michael Esfeld. Es hat nur 180 Seiten, es liest sich wirklich sehr, sehr einfach, sehr, sehr angenehm. Viele Dinge, die ihr bereits aus meinen Kanälen kennt oder die ihr aus der österreichischen Schule gelernt habt. Wir sind hier nochmal so komprimiert auf den Punkt gebracht, dass es wirklich einfach und sehr, sehr lesenswert ist. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.